Zart und bitter Crime Stories, Verbrechen, Justiz, Skandale, so lautet es in unserem Claim. Und ja, wir befinden uns wieder hier in meinem Wohnzimmer. Neben mir sitzt mein Lieblingstalkpartner Stefan und zugeschaltet ist die Lieblingstalkpartnerin Jule. Wir sind in der gewohnten Dreierkonstellation hier
schön.
Wieder.
Gib uns ganz kurz die Gelegenheit zu sagen: Hallo. Hallo.
Hallo, guten Abend.
Wir sind auch da. Hallo.
Schön. Bevor ich mit meinem Fall loslege, eine Vorankündigung für den Hörer, die Hörerin. Ich empfehle die Folge nicht zu hören, weil sie besonders abstoßend und grausam ist. Und von daher möchte ich da jeden, der irgendwie
schwache Nerven hat,
genau, davon,
zart beseitet ist,
davon abraten, sich diese Folge anzuhören. Ist blöd für uns, weil wir haben einen True Crime Podcast und die meisten sind ja da interessiert, sonst würden sie da jetzt nicht draufklicken. Aber ich möchte trotzdem diese Warnung aussprechen. Bitte auf eigene Gefahr hin diese Folge hören. Seid ihr bereit, ihr zwei?
Ja. Oh, okay. Jetzt noch so eine Ankündigung.
Ja,
okay.
Ja. Ich auch.
Das wollte ich loswerden.
Ein bisschen Gänsehaut. Ich sitze ja auch schon mit Gänsehaut. Naja, okay. Michael, leg los.
Ja, ich habe für diesen Fall auch ein paar Bilder rausgesucht. Jule, die habe ich dir geschickt per E-Mail in einer Word-Datei. Und Stefan, du kannst gleich hier auf meinen Monitor mit drauf gucken, wenn du dir ein paar Bilder dazu angucken willst. Also. Mhm. Es fängt an im Jahr 1987 in Großbritannien und die Polizei ermittelt dort an den beiden sogenannten Bedside-Morden. Bedside bedeutet so viel wie Einzimmerwohnung, Einzelzimmer, sowas in der Richtung, weil es geht hier um zwei Frauen, die alleine gelebt haben in einer kleinen Wohnung jeweils und wurden ermordet aufgefunden und das war jeweils in einer Stadt. Die Stadt heißt Tunbridge Wells und es gab da halt auch Übereinstimmungen bei den beiden toten Frauen. Deshalb war das schnell klar, die wurden vom gleichen Mörder oder den gleichen Mördern umgebracht.
Oder der gleichen Mörderin.
Ja. Und deswegen gab es da direkt diese Verbindung und wurde dann als sogenannte Bedside-Morde beschrieben.
Ja.
Und bei den beiden Frauen, das sieht man auf dem Bild Nummer 1, da gibt es Fotos von den beiden Frauen, wo sie noch gelebt haben. Das ist einmal die Wendy Knell und die Caroline Pierce. Das waren zwei Frauen, die eine Anfang, Mitte 20, die andere genau 20. Die kannten sich nicht, also da gab es keine Verbindung und lebten aber, wie eben schon gesagt, beide in der gleichen Stadt, in der Grafschaft Kent, in mitten in England, Großbritannien und der Ort Tunbridge Wells. Ich habe davon noch nie gehört, aber es ist jetzt auch kein kleiner Ort, also es ist da schon eine etwas größere Stadt. Ja, die 25-jährige Wendy ist erst kürzlich in diese kleine Wohnung eingezogen, war geschieden und hat in einem kleinen, nee, klein weiß ich nicht.
Geschieden? Wie alt war die? 25?
25.
Okay. Ja. Und schon geschieden?
Ja.
Okay.
Ja. Naja. Manche scheiden sich nach 2 Wochen.
Das stimmt.
Ja.
Okay.
In dem Fall weiß ich nicht, wie lange sie verheiratet war, aber spielt jetzt eigentlich auch nicht so die große Rolle erstmal.
Okay, erzähl weiter.
Und sie hat in einem Fotoladen gearbeitet. Zu dem Zeitpunkt war das ja noch, da gab es in jeder Stadt mehrere Geschäfte, um Fotos entwickeln zu lassen und was weiß ich, was man da alles so gekauft hat, Kamera, Bilderrahmen und so weiter, Fotoalben. Mhm. Der Laden, den es mit Sicherheit nicht mehr gibt, Super Snaps hieß das Ganze. Später kommen wir da nochmal darauf zurück, auf diesen Fotoladen. Und sie wurde von einem Bekannten am 22. Juli 1987 nach Hause gebracht. Was die genau gemacht haben, kann ich jetzt so nicht sagen. Oder ich weiß es nicht, spielt auch jetzt nicht so die große Rolle. Jedenfalls wurde sie dann am nächsten Tag tot aufgefunden in ihrem Bett. Und mit deutlichen Blutspuren. Also sie wurde erwürgt, sexuell missbraucht und auch traktiert, dass es da viele Blutspuren in diesem Bett gab, wo sie dann aufgefunden wurde. Und das passt dann auch zu einem anderen Mord, der zur gleichen Zeit stattfand, an der Caroline. Die hat in einem Restaurant gearbeitet.
Zur gleichen Zeit heißt, jetzt aber nicht an dem Abend.
Nein.
Also dann irgendwie in dem Zeitraum.
Ja, in dem Zeitraum, genau. Die hat in einem
Das ist nicht die auf dem Foto, ne? Das ist nicht die andere.
Das sind zwei. Bild Nummer eins, das sind zwei. Das ist einmal die Wendy Knell links und rechts ist die Carolyn Pierce.
Ach, das ist dann die Carolyn, ja, okay.
Die war noch deutlich jünger, die war gerade erst mal 20 und hat in einem Restaurant gearbeitet, Buster Browns. Und sie wurde auch umgebracht. Nicht in ihrer Wohnung, aber sie wurde quasi aus ihrer Wohnung rausgeholt nachts. Nachbarn haben auch Schreie gehört. Also das war schon klar, sie wurde quasi im Treppenhaus oder an der Wohnung, in der Wohnung überfallen, war dann aber erstmal vermisst. Und sie wurde dann zu einem späteren Zeitpunkt, nicht lange danach, wurde sie dann gefunden, tot, 40 Kilometer ungefähr entfernt, auf so einem Feldweg. Also ein Bauer hat sie da auch gefunden bei der Arbeit. Und weil die Verletzungen so ähnlich waren, hatte die Polizei da den Zusammenhang direkt gestellt zwischen diesen beiden toten Frauen. Und weil die dann auch herausgefunden haben, ja, die kommt aus diesem gleichen Ort. Sie wurde offenbar aus ihrer Wohnung verschleppt, weil Nachbarn Schreie gehört haben. Da hat man dann diese Verbindung auch gehabt, ah ja, da wurde die offenbar auch in ihrer Wohnung überfallen, aber warum sie dann woanders dann abgelegt wurde, konnte man nicht so sagen. Und bei der Wendy Knell, die in ihrer Wohnung gefunden wurde, da gab es eine Anzahl von Spuren, die auch erfolgsversprechend waren. Die sieht man auf dem Bild Nummer 2. Und zwar ist das zum Beispiel ein blutiger Fußabdruck auf dem, auf einem, wie heißt das, am Saum einer Bluse, so wo der Ärmel ist, Manschette. Ne, so ein,
ja. So das Ende der Bluse, ja genau. Ja, so diese,
ja und da sieht man so ein ganz kleines, ein bisschen, einen blutigen Fußabdruck. Da ist auch ein Zentimetermaß daneben, also das ist nicht viel. Da sieht man eigentlich nur so eine minimale Ecke von einem Schuhabdruck.
Ja.
Aber es ist ein blutiger Fußabdruck auf einem Kleidungsstück des Opfers. Und das ist aber nicht alles, was man gefunden hat. Man hat auch einen blutigen Fingerabdruck gefunden oder so einen Teilfingerabdruck. Ja, du kannst das selber an deinem Rechner gucken.
Ich kann das nicht öffnen. Lass mal sehen. Nee, und da drüber.
Da drüber sieht man die beiden Mordopfer. Kannst du hier nochmal schauen.
Ah ja, okay.
Caroline rechts und die Wendy links. Mhm. Und ja, man hat einen Fingerabdruck gefunden, einen blutigen Fingerabdruck. Und man hatte da auch noch, das war auf einer Einkaufstüte, da hat man den gefunden. Und aber keine Zeugenaussagen, keine im Freundeskreis irgendwie, dass es da einen Verdächtigen gab oder sonst irgendwas. Man hatte zwar diese Spuren, aber tappte sonst ziemlich im Dunkeln. Und es gab da auch sogar eine Spermaspur gab es an einer Strumpfhose von einem Opfer. Die hat man auch sichergestellt, aber man konnte da nichts anfangen. Man hat alles Mögliche versucht, aber es gab da noch keine Datenbank, wo man irgendwie so ein 1:1 Vergleich machen konnte. Sowas wurde erst viel später erst angelegt. Und
also man fand einfach auch niemanden, dem man das zuordnen konnte, ja? Weder den Fußabdruck noch die Spermaspur.
Ja, richtig. Es gab noch nicht mal.
Und den Fingerabdruck.
Ja. Es gab noch nicht mal so eine zentrale Datenbank, wo man so einen Abgleich hätte machen können.
Ja.
Man hätte einfach nur einen Verdächtigen haben können und hätte das dann mit dem verglichen, um das dann, aber sowas hatte man alles nicht. Mhm. Und einige Jahre später, 1999, hat man nochmal versucht, aus diesen DNA-Spuren mehr rauszuholen, aber man hatte da keine Chance gehabt. Da war die Technik einfach limitiert und das hat nichts gebracht. Es gab dann sogar auch, in England heißt das BBC Crime Watch. Das ist das, was bei uns Aktenzeichen XY ist.
Okay.
Ja. Das wurde da zweimal im Fernsehen thematisiert. Da gab es auch mit Sicherheit einige Leute, die sich dann gemeldet haben, aber es war weder eine heiße Spur dabei, noch sonst irgendwas. Hat alles nichts gebracht. Und jetzt springen wir noch mal ein paar Jahre weiter ins Jahr 2019. Mhm. Also fast in die Jetztzeit.
Ja, klar.
Ja.
Ja.
Also an 2019 kann ich mich noch gut dran erinnern.
Ja.
Und dann haben die nochmal diese beschädigte DNA-Spur von der Strumpfhose sich angeschaut, weil die hatten dann eine neue Technik entwickelt. Und zwar konnte man anhand dieser Spur, die konnte man jetzt nicht 1:1 vergleichen, aber es gab eine Datenbank, da konnte man nachgucken, gibt es vielleicht jemanden in unserer Datenbank, der, wo man sagen könnte, diese DNA-Spur deutet auf ein Verwandtschaftsverhältnis zu jemandem
okay.
hin.
Ah, ja, okay.
Das, echt, sowas kann man machen?
Ja, das konnten die dann da mittlerweile machen.
Ja.
Und dann gab es dann da auch ein paar Treffer. Ja, das könnte mit diesem Verwandt und so weiter. Mhm. Und dann haben die dann gesagt, okay, dann gib uns mal die Daten und schau mal nach. Klar, man muss das dann irgendwie einkreisen. Da haben die dann gesagt, wer hat denn zu dem Zeitpunkt dort in der Nähe gewohnt? Und wer war auch in so einem entsprechenden Alter? Ein Profiler hat ja dann eine gewisse Spanne. Ich würde jetzt mal sagen, vielleicht zwischen 30 und 40.
Ja.
Ich weiß aber jetzt nicht, wie die Spanne da festgelegt haben. Mhm. Jedenfalls anhand solcher Werte haben die dann eine Priorisierungsliste vielleicht bekommen. Mhm. Wo die dann sagen, hier, das hier könnte wahrscheinlich sein und die andere nicht so wahrscheinlich. Und dann arbeiten wir das einfach mal ab, gucken uns die Leute an, besuchen die mal, sprechen mit denen und so weiter. Hm. Und da hatten die dann auch einen im richtigen Alter und der wohnte da auch in der Nähe, wo diese Sachen, also nicht besonders weit weg. Ja? Und dann haben die den mal besucht und haben bei einem...
Aber das muss man jetzt sagen, 30 ja. Jahre später dann. Ne?
Von 87 bis 2019. 19. Ja, ja.
Mhm. Ja.
Und sie hatten dann einen, den sie dann besucht haben und haben bei einem Verdächtigen geklingelt.
Krass.
Und ja, so ein Elektriker, der dann auch das entsprechende Alter hatte, der dann mit seiner Frau und einem Sohn im Teenageralter in so einem Reihenhaus gewohnt, in so einem Doppelhaus, der hatte auch schon so ein paar kleinere Strafen.
Diese typischen Victorian Houses, ne? Kennst du die? In England, die haben immer diesen kleinen Balkon vorne und sehen so immer aus wie kleine Puppenhäuschen.
Ja, wie bei Inspector Barnaby wahrscheinlich, ja, genau. Meinst du gerade.
Also, so stelle ich mir jedenfalls vor, ja.
Ja, jedenfalls hatten die dann einen Verdächtigen ermittelt und der hatte auch schon ein paar kleinere Straftaten und Einbrüche gehabt in den 70ern. Aber nichts Weltbewegendes, aber trotzdem registriert. Und ja, der Mann namens David Fuller wurde dann befragt und er hat gesagt, er weiß nichts von diesen Morden und an dieses Restaurant oder diesen Fotoladen kann er sich auch nicht erinnern. Und er sagt, er wüsste nicht mal, was das für eine Stadt ist, die da meinen. Also er hätte von der Stadt noch nie gehört. Und das macht die Ermittler schon sehr stutzig, weil die Stadt ist relativ groß und nicht weit weg.
Ja.
Das wäre so, als würdest du in Neuss wohnen und da wird einer sagen, ja, in Düsseldorf waren sie da schon? Nee, war ich noch nie, kenne ich auch nicht. Ne? Also,
klingt verdächtig, ja.
Ja, es war sehr merkwürdig. Okay. Ne? Die haben einfach gedacht, ja, es kann ja wohl nicht sein, dass der noch nie von dieser Stadt gehört hat. Und haben ihn dann so ein bisschen näher befragt und näher durchleuchtet. Und haben dann, weil er hat als Elektriker gearbeitet und er hat auch über seine Arbeit Buch geführt. Und er war auch wohl leidenschaftlicher Fotograf, so Hobbyfotograf. Er hatte in seiner Wohnung allein 34.000 ausgedruckte Fotos.
Oh, ja. Okay.
Und dieser Elektriker, dann haben die dann zum Beispiel auch gesehen, hier schauen Sie doch mal, Sie haben doch hier auch Rechnungen geschrieben von dieser Stadt. Also Sie kennen doch die Stadt. Sie kennen sich doch da gut aus. Sie können uns doch nicht erzählen, dass Sie diese andere Stadt da nicht kennen. Und
dann ist es ihm plötzlich doch wieder eingefallen. Ach, und doch, die Stadt kenne ich doch.
Und Sie kennen ja auch diesen Fotoladen, Supersnaps.
Ja.
Da haben Sie doch Filme entwickelt,
ja,
wo das eine Mordopfer gearbeitet hat. Ne? Ihr erinnert euch, der hat ja in einem Fotoladen gearbeitet.
Aber er hat nur ein Opfer.
Eine. Die andere hat in einem Restaurant gearbeitet.
Ja, ja, genau.
Aber selbst in diesem Restaurant war er auch schon. Da gibt's Rechnungen und Quittungen von ganz vielen Jahren. Also das stimmt halt einfach nicht, dass der erzählt hat, der weiß nichts von irgendwelchen Geschäften und so weiter und so fort. Und
ist ja schon verdächtig, dass er da gelogen hat.
Ja, eben.
Ja.
Ja.
Und ihr könnt jetzt mal runterscrollen zum Bild Nummer 3. Da sieht man den Verdächtigen, wie er auch verhaftet wird. Das ist David Foller.
Ach, Wahnsinn.
Ja.
Der mit dem Mundschutz hier.
Ja, genau. Das ist,
der sieht aus wie
so. Aber dann wegen Corona oder was?
Ist zur Corona-Zeit verhaftet worden.
Ach, Wahnsinn.
Ja.
Ja, kurz beschreiben für die Hörer. Sieht aus wie so ein Ü50-Jähriger.
Ist ja auch Ü50.
Schon so dünne Haare, leichte Glatze und aber so kleine, dünne Brille, so sieht aus eher, sieht aus wie so ein Chemiker oder sowas.
Ja, oder so ein Oberlehrer oder so.
Ja, so ein,
ne?
Oberlehrer, ja, genau. So ein Oberstudienrat.
Ja, echt.
Oberstudienrat, der nur schlechte Noten verteilt an seine Schüler und die.
Ja, ihr lacht noch, ihr habt noch gute Laune, ihr zwei.
Echt?
Die wird euch gleich vergeben.
Okay. Oh nein.
Ach Mensch.
Jedenfalls haben die dann diese Fotos noch weiter kontrolliert und haben dann auch ein Bild gefunden. Er war nämlich auch er hat so viele Fahrradtouren gemacht und auch mit in so einer Gruppe. Und ihr erinnert ja euch, dass die Caroline wurde ja 40 Kilometer weiter in so einem Feld gefunden. Das ist so wie so eine Art, ja, ich nenne es einfach mal so, wie so eine Moorlandschaft.
Mhm.
Und beim Bild Nummer 4 sieht man dann auch ihn mit seinem Fahrrad an so einer Landschaft und da haben dann die Ermittler auch gesagt, aber sie haben uns doch gesagt, sie kennen diese Gegend da überhaupt nicht, aber wir können doch hier an solchen Bildern nachvollziehen, dass sie sich doch da ganz gut auskennen. Da waren sie ja öfters auf ihren Fahrradtouren und so weiter.
Ja, auf dem Bild ist aber jetzt noch mal jünger, ne?
Ja, ja, natürlich, das ist ja ein Bild aus den 80ern. Ja. Ja. Also
da liegen zwei Fahrräder.
Zwei Fahrräder.
Ja, von seiner Fahrradtour. Er hat ja mit Gruppen so Fahrradtouren gemacht.
Ach so, okay.
Ja, aber wenn ich mir den hier so angucke, der ist echt sieht sportlich aus.
Ja, da war er ja auch in seinen 30ern.
Auch kräftig und so, ne?
Ja.
Ja.
Und naja, jedenfalls waren das dann halt alles Indizien, wo man dann halt sagt, so, wir machen jetzt hier einen DNA-Test und überprüfen das, weil zuerst hatten die ja nur diese Verdächtigungen gehabt und hat sich so ein bisschen in Widersprüche. Man muss ja da auch quasi, wie soll man sagen, einen dringenden Tatverdacht haben, um dann auch so eine Probe richterlich anzuordnen.
Ich glaube, ja. Ne?
Ja, mit Sicherheit.
Ja, ja.
Also haben die dann gesagt, so jetzt, wir kriegen jetzt hier die DNA-Probe von ihnen. Ach so, eine Sache habe ich vergessen. Ich habe ja gerade erzählt, dass er da mit dem Fahrrad da auch unterwegs war, in so einer Gegend, wo Carolines Leiche dann entdeckt wurde. Und ihr erinnert euch doch noch an diese ganz winzige Spur von so einem Stück von einem Schuh.
Ja.
Nee, du meinst dieser Schuhabdruck.
Ja,
auf dem Hemd, ja.
Und er hat 34.000 ausgedruckte Fotos, also unfassbar viele.
Ja.
Und die haben sich die alle angeguckt. Und auf einem Foto, das sieht man jetzt hier auf dem Bild Nummer 5, da liegt er auf dem Bauch auf so einer Picknickdecke.
Ja.
Und dann daneben noch so ein Buch.
Ja, ja.
Und man sieht auf dem Foto die Schuhsohlen seiner Schuhe.
Yeah.
Und da kann man eine ganz bestimmte Marke erkennen.
Nein.
Und die passt genau mit dem Abdruck.
Das gibt's ja.
Wie geil.
Weil er da so ein Foto hat, wo er auf einer Picknickdecke liegt und man sieht die Fußsohlen, die Schuhsohlen.
Ey, das ist ja wie in so einem Krimi, in so einem Drehbuch.
Ja.
Geil,
ich kann das gar nicht glauben.
Zeigt dir da seine Schuhe von unten.
Weil wie unwahrscheinlich ist das, dass es ein Foto von dir gibt,
wo man meine Schuhsohlen drauf sieht.
Genau.
Ja, also er hat ja sonst oberkörperfrei, ne?
Ja.
Nur eine Hose an und diese Schuhe, so
genau
so weißes
diese Schuhe.
Wahnsinn.
Was für ein Glück für die Ermittler.
Und dann haben die gesagt, so, wir machen jetzt hier einen DNA-Abgleich. Wir haben diese ganzen Fotos, die sie da belasten und diese Widersprüche. Das muss jetzt, da muss es jetzt eine DNA-Probe geben. Und was ist passiert?
Treffer.
Genau.
Wahnsinn.
Nach 33 Jahren wurden diese Bedside-Morde dann endlich aufgeklärt und ja, er stand dann vor Gericht.
Wahnsinn.
Es gab ein ich muss dazu noch sagen.
Hat er das denn zugegeben?
Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. Ich muss dazu noch sagen, die hatten da in der Wohnung, er hat ja da auch mit Frau und Kind gewohnt, ganz viel Krempel gesammelt. Alte Computerhardware, ohne Ende Disketten, so die wir auch in den 80er und 90er hatten. 2000 Disketten, Festplatten, Speicherkarten, SIM-Karten, allein 30 Handys, hunderte Festplatten. Ja,
warum?
Ja, weil der sein ganzes Leben dokumentiert hat. Deswegen hatten die ja auch diese Rechnungen und der hat 34.000 Fotos ausgedruckt. Der war ein...
Messi?
Nee, das würde ich jetzt nicht sagen. Ein totaler Kontrollfreak oder ein Pedant.
Ja.
Jule, wie würdest du den da beschreiben?
Ja, das klingt echt ein bisschen komisch. Also wenn man das alles so, also der fotografiert irgendwie jeden Schritt sozusagen, den er macht oder irgendwie alles, was er tut, von morgens bis abends, so klingt das, ne? Oder? So, also
so ist es.
Seltsam.
Ja.
Seltsam.
Jedenfalls,
selbstverliebt dann irgendwie auch vielleicht sehr oder so, weiß ich nicht.
Bitte, nochmal?
So selbstverliebt oder was?
Vielleicht.
Bestimmt, ne?
Aber was hat,
ja.
Ich versuche gerade irgendwie so eine Verbindung herzustellen zu seinen Taten, weil irgendwie ist er ja ein komischer Typ, der alles sammelt, der ein Kontrollfreak ist und deshalb bringt man ja noch keine Frauen um, oder?
Stimmt, und vor allem warum? Warum hat er die denn? Er hat ja auch vergewaltigt und sowas, wenn der.
Ich habe da jetzt auch nicht so viel herausfinden können, vielleicht hat er auch nicht so viel gesagt. Jedenfalls wurde er verurteilt, lebenslange Haftstrafe, nach 33 Jahren, wo er da in Freiheit war. Und der Fall ist dann quasi aufgeklärt, Urteil und Feierabend.
Wahnsinn. Und, und weiß man denn, ob das jetzt so, also diese zwei Frauen hat er umgebracht und dann, und mehr nicht, ist ja irgendwie auch sehr seltsam, oder? Der ermordet da zwei Frauen so bestialisch.
Ja,
eben,
Und
danach
und führt dann ein ganz...
Er so durchs Leben
und führt
eine Frau... Oh.
Und führt ein ganz normales Leben und macht
krass.
Nichts.
Und begeht dann ja nie wieder eine Tat, ne? Oder? Danach hat er ja keine Tat mehr begangen, oder? Jetzt waren ja nur diese beiden Morde.
Es waren diese beiden Morde, von denen man weiß, es gab da auch,
Ja, aber wieso hat er das denn gemacht?
Das kann ich alles nicht sagen. Das ist jetzt auch jetzt erstmal, vorbei, es gibt da keine weiteren Informationen zu, aber etwas anderes gibt es da noch zu sagen und zwar hat die Polizei da weiter in seiner Wohnung und die haben ja also alles Mögliche durchsucht, weil die natürlich auch wissen wollten, was gibt es da noch.
Ja.
Ne? Auch haben andere ungeklärte Vermisstenfälle und Morde und so weiter damit versucht in Verbindung zu bringen. Naja, das hat aber alles nicht so richtig ist nicht so richtig zu einem Ergebnis gekommen. Und jedenfalls haben die so, da war so ein Schränkchen, wie so eine Vitrine.
Ja, da saß er schon im Knast und die
war auf jeden Fall, der Prozess lief mit Sicherheit, ja. Und dann haben die das so ausgebaut und weggezogen. Und das sieht man jetzt auf Bild 6 und hatten die da so eine Vitrine und hinter dieser Vitrine waren da so abgeklebt 4 Festplatten. Die anderen Festplatten lagen da alle rum. Und diese
Die da hier so hinter so einer.
Ja, genau, hinter diesem Schränkchen. Ja, ja. Jule, du siehst das auch.
Also, die waren da so versteckt angeklebt.
Genau.
So an der Rückseite, an der Rückseite dieses Schranks klebten die.
Und die anderen lagen halt alle irgendwo rum oder waren in irgendwelchen Kisten und so weiter. Aber die waren versteckt. Und da haben sie auch noch so ein Notizbuch gefunden, wo auch sein Name drauf steht. Und die Ermittler haben sich das natürlich angeguckt. Und dieser David Fuller, der hat in mehreren Krankenhäusern gearbeitet, als Hausmeister, Elektriker, alles. Also er war Elektriker und hatte auch so als Wartungsleiter, hieß es da so. Ja. Ne? Also er hatte da Zugang zu allen möglichen Ebenen. Und auf diesen Festplatten sind sehr viele Videos drauf, die diesen Mann David Fuller zeigen. Mhm. Und hat, wie gesagt, er hatte überall hin Zugang. Und auf den Videos war zu sehen, wie er in die Leichenhalle des Krankenhauses sich begeben hat. Und dabei war zu sehen, wie er die toten Körper von Frauen sexuell missbraucht hat.
Widerlich.
Das ist schräg. Das ist sehr schräg.
Widerwärtig.
Ja. Ach du Scheiß. Ja. Ja. Das ist ja übelst. Und wie nennt man sowas?
Nekrophilie.
Nekrophilie. Ne?
Also man muss sich das so vorstellen. Er ist dann wohl nachts in die unterste Etage von den von den Krankenhäusern gegangen und in den Leichensälen selbst gab es Überwachungskamera, aber diese Aufbewahrungsboxen, die hatten 2 Öffnungen. Das eine, da waren, wo dann die letztendliche Obduktion stattfand, da gab es keine Überwachungskameras. Aber die Leichenhalle selbst, wo die quasi ankommen, da gab es Überwachungskameras. Ja. Also er wusste genau, wenn ich da reingehe und von der Seite dann da dran gehe, kann ich das unbemerkt machen.
Ja.
Und das hätte auch niemand bemerkt, wenn er das nicht aufgenommen und aufgeschrieben. In dem Bild Nummer 7 sieht man das Buch mit dem mit seinem Namen drauf, so ein kleines schwarzes Buch. Da hatte die Namen der Toten aufgeschrieben und wahrscheinlich da noch mehrere Anmerkungen zugemacht oder so. Insgesamt gibt es da 100 Einträge und 100 Videos.
Boah, das ist ja
herrlich, widerwärtig, ne? Überleg mal. Ja. Pocketbook.
Also ich frage nochmal.
Ja, gleich. Und die Polizei hat sich die Videos angeguckt und hat Standbilder gemacht und man konnte dann diese Bändchen sehen, die am Arm sind von den Leichen, wo dann der Name draufsteht, um dann halt auch nachzuvollziehen, wann war das, stimmt das, was der hier aufgeschrieben hat. Und das waren, ich habe es schon gesagt, über 100. Im Alter zwischen 9 und 100 Jahren waren die Toten.
Mach Güte.
Oh Gott. Ja.
Also,
widerwärtig.
Und diese,
das ist ja aber wirklich eine ganz heftige Störung auch.
Und diese 100 Fälle, die waren dokumentiert ab dem Jahr 2008, was zwischen 1987, wo er die beiden Frauen umgebracht hat, oder vielleicht sogar davor, und bis 2008, da hat er auch als Elektriker gearbeitet in Krankenhäusern. Was da passiert ist,
weiß keiner.
Mhm.
Wieso hat er das denn gefilmt?
Weil er sein ganzes Leben dokumentiert hat. Der hat Tagebuch geführt, der hat das.
Der hat sich selbst gefilmt, wie sich an den Leichen vergeht, oder was?
Er war auch dann natürlich drauf zu sehen. Vielleicht hat er die Kamera da in der Ecke gestellt oder so. Es war auf jeden Fall ganz eindeutig, dass Es gab da keinen Zweifel an dem, was da passiert ist.
Das ist ja so Gott.
Ja.
Das ist also, eine heftige Shit.
Ja.
Wie krank,
und,
ne?
Und wenn, ey, der, das ist, und wenn das der das
so,
nicht...
Das ist so krank. Ja. Und der hatte eine Frau und ein Tier, ja, oder so.
Ich glaube, er war zum dritten Mal verheiratet.
Jetzt.
Ja.
Und der kommt dann so abends nach Hause, hi Schatzi, wie war dein Arbeitstag? Und
ja,
eine halbe Stunde vorher hat er da noch über so einer Leiche drüber gelegen.
Genau.
Und
Das ist echt Wahnsinn.
Also das... ein paar Sachen, die mir da so durch den Kopf gingen und die ich da mit euch, wenn ihr euch wieder gefasst habt, das ist nicht zu fassen. Ja. Also zum Beispiel habe ich mich dann gefragt, oder was mir einfach so, wenn er das nicht aufgezeichnet hätte, das hätte man ja niemals nachweisen können, wenn er es nicht gesagt hätte. Und warum hätte er es sagen sollen? Er hat ja auch zu den anderen nichts gesagt. Und wie kann man dieses Verbrechen überhaupt einordnen? Wie bestraft man als Justiz eine Tat an einem Toten? Es gibt die Störung der Totenruhe, habe ich auch nochmal nachgeguckt. Das ist eine maximale Strafe von 2 Jahren. Aber da ist sowas auch irgendwie gar nicht vorgesehen. Es wirkt für mich so, als wäre das für die Justiz so weit weg von Gut und Böse, dass man das überhaupt nicht einordnen kann.
Ja, weil das irgendwie so ein riesengroßes, also so eine Hemmschwelle nimmt man ja eigentlich in jedem normalen Menschen an, genau, ne? Dass man da auf so eine Idee, wird ja jetzt ein normal denken, da gar nicht kommen, glaube ich. Also Wahnsinn. Ja, also, das hat, also klar, das ist so ein Tabu einfach.
Ja, und das wird halt auch sowas von geächtet in der Gesellschaft, dass man sich da überhaupt gar keine Gedanken drüber machen kann, wie man mit sowas umgehen soll. Ja,
ja, weil
das wird nicht gehen.
Also man versteht ja gar nicht, wie der das, also da kann man sich ja gar nicht reinversetzen, überhaupt nicht, was daran,
Also ich vermute einfach, ich vermute einfach, da gibt es so eine Art Strafbarkeitslücke, weil sowas auch bestimmt noch nie vorgekommen ist, oder...
Es ist schon oft vorgekommen.
Ja.
Das ist auch.
Ich kann mir aber vorstellen, es wird nicht hoch bestraft.
Nee, es gibt ja auch nur den Tatbestand der
Totenruhe, ja. Und der ist auch nicht.
2 Jahre maximal.
Ja, und wenn überhaupt eine Freiheitsstrafe, wahrscheinlich eher eine Geldstrafe. Also weil es ist ja letztendlich, es sind ja Tote. Und die. Ja, aber man muss es mal so sagen,
Es sind keine
lebenden Menschen mehr, die geschützt werden, die man körperlich verletzen kann.
Aber es gibt natürlich auch eine Würde, die nach dem Tod hinausreicht.
Absolut, aber die wird nicht strafrechtlich so hochgehangen, dass man die, also im Grunde genommen, groß bestrafen kann man den dafür nicht. Aber man kann ihn natürlich gesellschaftlich anschauen und sagen, was ist das für ein Monster? Also, das kommt ja an die Öffentlichkeit. Ja. Der Mann kann ja nie wieder auf die Straße gehen, oder?
Ja, vor allem auch so, oder auch für Angehörige, stell dir mal vor, man würde sowas erfahren. Ne?
Ja, für die Familie.
Ganz, ganz der Tote oder die Tote selbst hat ja dann gar nichts mehr davon, die merken es nicht, aber man würde sowas erfahren, das ist ja sowas von grausam irgendwie, das wird einen ja total stören, so, ne, auch, also...
Ja.
Das ist ja nicht rational, sondern das ist ja dann nur so ein Gefühl, dass man denkt, ne, viele haben ja schon ein Problem mit der Vorstellung der Obduktion, dass man eben denkt, oh nein, meinen lieben Angehörigen doch nicht einfach aufschneiden oder sowas, das darf man doch jetzt nicht, ne? Oder eben nicht Organe entnehmen oder sowas. Und jetzt sowas, boah.
Ja, das ist diese Leute, diese Angehörige, die nehmen da Bilder mit.
Ja.
Ich glaube, die können sich nie wieder davon losmachen.
Ja, und auch diesen Schmerz, den man dann wieder und wieder erfahren muss. Nicht, dass man damit, also nicht allein schon der Schmerz, jemanden zu verlieren, jemand, der stirbt, das waren ja alte Leute, alte Frauen, junge Frauen, Kinder, die auch gestorben sind durch Unglücke, durch lange Krankheit, die gekämpft haben und dann verstorben sind und werden dann noch so entwürdigt, Man denkt dann auch, okay, die liegen da jetzt und werden bald bestattet und sind ausgeliefert, so, ne? Genau, sind ausgeliefert und werden geschändet von einem krankhaft geistesgestörten. Und das ist wirklich unerträglich. Und an einer jungen Frau kann man es so ein bisschen festmachen. Das war eine 24-jährige Frau, die Asra. Und zwar ist die bei einem tragischen Verkehrsunfall gestorben. Und sie war mit ihrem Auto unterwegs und hatte eine Panne. Oder das Auto hat Feuer gefangen oder irgendwie sowas. Und sie musste aus dem Auto aussteigen und ist über die Leitplanke geklettert. Und vielleicht war es dunkel, vielleicht hat sie es nicht gesehen. Jedenfalls ging es dann da steil runter und sie ist 10 Meter abgestürzt und unglücklich, wirklich total unglücklich zu Tode gekommen. Und das hat natürlich die Eltern ganz schwer getroffen. Und ihr Tod war in der Presse, weil ihre Mutter sich über die Polizei sehr stark beklagt hat. Und weil die Polizei, man kennt das vielleicht, wenn die Polizei twittert, kann es schon mal unschön werden. Das sind keine, viele sind keine Social-Media-Experten, aber die haben einen Post abgesetzt, der die Familie sehr verärgert hat. Und zwar wurde dann die Polizei da zu dem Unfallort gerufen und die haben dann an dem Tag oder am nächsten Tag gepostet, unbekannte Frauenleiche wurde da und da gefunden und innerhalb von 90 Minuten hatten wir die Tote identifiziert, Teamwork lief super, Daumen hoch, Smiley. Och. Und da hat sie sich sehr drüber, also war sie ganz stark gekränkt und hat das öffentlich gemacht. Und daher war das dann auch in den Medien, dass sie die Polizei da angeklagt hat. Und deswegen kannten die Medien diesen Fall und und die arme Mutter musste dann später von der Polizei erfahren, ja, die Asra war auch eine von den Frauen, die da auf dem Video waren, von dem David Fuller.
Und, ach, Wahnsinn.
Ja, und man sieht sie jetzt hier auf dem letzten Bild. Eine ganz, also sie hat Jura studiert, eine wunderschöne Frau, 24 Jahre alt, die da durch einen tragischen Unfall zu Tode gekommen ist. Und dann musste die Familie auch noch das ertragen, dass sie dann von dem Fuller so unerträglich,
pietätlos,
so entwürdigt.
Ja. Entwürdigt wurde, ja. Schrecklich.
Boah. Ja, und jetzt habe ich noch einen letzten Mobbing.
Aber, ich weiß nicht.
Ja.
Ist das ein, was ist das für eine Störung? Wie kommt man auf so eine Idee? Also, ich meine, der war ja eigentlich Gewalttäter und Mörder. Der hat ja 2 Frauen umgebracht. Und dann hat er vielleicht irgendwie gedacht, ja, das ist alles zu gefährlich. Mit Morden fliege ich auf, jetzt gehe ich irgendwie ins Krankenhaus.
Nee, so ist das nicht. Oder also vielleicht hat er die Frauen auch schon genau aus diesem Grund getötet gehabt damals, weil er anders das nicht sein Trieb dort befriedigen konnte. Sowas wie Nekrophilie wird wohl schon in der Pubertät angelegt und ist es nicht abschaltbar in diesem, das ist halt eine krankhafte Neigung und muss therapiert werden, aber es gibt halt da keine so wie Stellen, an die man sich so wenden könnte. Und damals schon mal auch, wahrscheinlich in den 80ern schon mal gar nicht. Auf jeden Fall musste er dann quasi diese Neigung ausleben und vielleicht hat er sich auch deswegen, oder mit Sicherheit hat er sich deswegen auch genau diesen Job da ausgesucht.
Ich verstehe gar nicht, wie entdeckt man denn diese Neigung an sich? Sieht man dann Toten im Fernsehen und denkt sich, wow, das ist...
Stefan, du fängst irgendwann genau darüber nachzudenken, wie andere über für uns normal nachzuvollziehende...
Weil man sieht ja nie einen Toten. Du weißt ja nicht...
Aber du kannst es dir ja vorstellen, denke ich mal, der denkt ja da dran.
Und du siehst ja auch nachgestellte Szenen im Fernsehen, wo man Tote sieht oder mittlerweile gibt es auch genügend Bildern, wo man echte Leichen sieht und unverpixelt und so weiter. Und ja, dass man diese Neigung hat und die vielleicht für sich behält. Und er hat sie aber nicht für sich behalten.
Das ist krass.
Wahnsinn. Und vor allem die Frau, ne, die sind jetzt, ne, der Sohn wächst ja jetzt noch heran, der ist ja jetzt immer noch ganz jung, ne? Das war jetzt gerade dann erst. Ja. Wahnsinn.
Ja,
die Frau, die sowas dann erfährt über ihren Mann, das stelle ich mir so grausam vor. Ja. Um Himmels Willen. Die ist ja vielleicht sogar noch froh, davongekommen zu sein, dass der die nicht dann auch irgendwann mal umgebracht hat, um.
Naja, wer weiß. Stell mal vor, du bist der Sohn und ich meine, dieser Fall geht durch die Presse. Alle wissen, wer dieser Mann ist und alle wissen, dass er sein Sohn ist. Und ja, du bist doch der Sohn von diesem Typen, der da im Krankenhaus die ganzen Leichen an den vergangen hat. Das muss echt heftig sein, ja.
Ja. Also, wo ich mir das durchgelesen habe, was es dann da an englischsprachiger Presse zu gab. Das hat mich schon echt mitgenommen und wo es aber dann so in einem Satz dann die Information gab, von bis welchem Alter diese 100 Toten da waren, da konnte ich echt nicht mehr und da brauchte ich, glaube ich, einen halben Tag, um so eine latente Übelkeit irgendwie wieder loszuwerden. Das war einfach nur.
Also jetzt mal konkret. Ich weiß nicht, wie
Stefan, du möchtest doch jetzt nicht über das Praktische reden.
Nein,
oder?
Auf keinen Fall.
Okay, gut.
Aber nur allein diese Vorstellung in diesen Leichen. Hallen, das ist ja, da ist ja auch ein wahnsinniger Gestank und so.
Ja, das ist ja ein Kühllager.
Glaube ich noch nicht mal.
Das
oder?
Wird nach gar nichts riechen.
Nein,
bestimmt nach Desinfektionsmittel.
Also ich habe mal in der Gerichtsmedizin haben wir mal eine verstorbene Frau untersucht und das war ein unglaublicher Geruch. Ich habe das fast nicht ausgehalten. Ich habe nach 10 Minuten musste ich rausgehen.
War das denn?
Das war eine verstorbene Frau.
Vom Jurastudium.
Ja.
Aber war das vielleicht eine Tote, die auch der Wissenschaft übergeben wurde? Und war das dann so ein.
Nein, das war eine Frau, die war seit, was weiß ich, ein paar Tagen tot und wir haben die untersucht.
Okay.
Ich weiß ja noch genau, worum es da ging. Die hatte dann, hieß es, die hätte sich.
Das war im Krankenhaus oder was?
Nee, in der Gerichtsmedizin.
Ja, okay.
Ich kann ja auch sagen, wo die ist. Am Stiftsplatz und in Bonn. Und genau, und da ging es dann darum, die hatte so Spuren am Hals, ob die sich erhängt hatte oder nicht. Und da musste man das so gucken und Totenflecken und wie lang ist die tot und solche Sachen. Und also ich konnte diesen Geruch nicht, also kaum aushalten.
Okay, vielleicht ist da der Geruch auch intensiv, aber es hat ihn nicht gestört und nicht von abgehalten. Aber ich weiß, was du meinst. Allein, man ist dann nachts, es ist da vielleicht dann, oben schlafen die ganzen Patienten, die Nachtschwester hat Dienst und die Ärztin hat Bereitschaft und schläft da irgendwo und der schleicht da durch die Flure, geht in die Kellergeschoss Nummer 2, alles dunkel und geht da, macht das Licht an und geht in eine Leichenkammer. Jeder, da sträubt sich ja schon alles, allein diese irrationale Angst, die normale Leute dann da schon haben, sich allein das schon vorzustellen. Genau. Und der geht da bewusst hin.
Also das, ich sag mal, das Letzte, woran ich denken würde in so einem Moment, wäre an sexuelle Erregung.
Ja.
Genau.
Ich hätte eher Angst vor den Leichen oder ich würde mir die Gedanken über den Tod machen oder was auch immer. Aber das ist echt schräg. Das ist einfach nur unglaublich schräg.
Und wenn ich mir dann.
So total unnatürlich, ne?
Ja.
Und ich habe ja eben erzählt, allein wie viele Computersachen und Disketten und Fotos, der muss ja auch mit Sicherheit da seine Räume gehabt haben, wo keiner rein durfte. Und der muss ja auch im zwischenmenschlichen Alltag total auffällig gewesen sein. Allein um seine Familie davon abzuhalten, das herauszufinden. Oder stellt euch einfach mal vor, der hätte dann einen Herzinfarkt gehabt und dann hätten die dann gesagt, komm, jetzt müssen wir mal hier diesen ganzen Kram von dem Vater rausschmeißen. Und dann, was sind das hier eigentlich für alte Festplatten. Das Beste, das Beste wäre wahrscheinlich ja, gewesen, ja. Wenn sie sie ja. einfach entsorgt hätten. Aber es ist ja nun mal passiert. Und
ja.
Ich weiß nicht, was macht man dann mit so einem Wissen?
Ach so, du meinst, der wurde verurteilt und dann sind die nachher nee. Nochmal da hingekommen und du meinst?
Ich hätte nur gedacht, wenn der jetzt zum Beispiel einen Herzinfarkt gehabt hätte.
Ach so. Okay.
Und es hätte das niemals rausgefunden, ne? Ja, wer er war und was er gemacht hat. Und die hätten dann diese Sachen alle mal weggeschmissen oder hätten die dann durch irgendeine andere Entscheidung, ach, was hat er denn da speziell versteckt? Da muss ja was ganz Wichtiges drauf sein. Da würde ich schon denken, guck's dir nicht an. Was, wenn du da was versteckst, da kann doch nichts Gutes drauf sein.
Naja, jeder normale Mensch denkt, ach, da hat er seine Pornofilme, die er vor seiner Ehefrau versteckt hat oder was.
Ja, aber was sollen das denn für Filme sein, dass du die so versteckst?
Och, wenn dem das unangenehm war, vielleicht,
okay.
Weil er vor seiner Frau...
Aber nur mal angenommen, die hätten da schon alles Mögliche an Pornos gefunden. Und dann noch diese vier versteckten.
Ja, okay, das Naheliegendste ist dann natürlich, dass da vielleicht so Pädophilie-Bilder gewesen wären, ne, auf solchen Disketten. Aber dann sowas ist halt echt nochmal.
Ja, das andere ist jetzt auch nicht besser.
Nee, auf keinen
das
Fall.
Das ist wahrscheinlich sogar noch schlimmer. Das ist
noch schlimmer, ja. Eben. Aber dieser Gedanke, einfach diese Bilder im Kopf, die man auch hat, bei diesen Leichen. Ja,
willst du die Bilder teilen oder willst du sie für dich behalten? Was da passiert ist.
Warum hast du da Bilder?
Nein!
Ach so.
Nein, diese Gedanken, die du hast, die behalten wir für uns. Ne?
Die behalten wir für uns und ich versuche sie auch wieder irgendwann zu verdrängen, aber mich würde nochmal interessieren, der ist jetzt verurteilt worden wegen zwei Morden an den Frauen.
Ja, wegen allem. Das ist lebenslang.
Ach so, der sitzt jetzt noch im Gefängnis.
Ja, natürlich. Das ist doch erst vor 2 Jahren, war erst das Urteil oder so. Also der kommt nicht mehr raus.
Wahnsinn, wie frisch.
Ja.
Boah.
Ja. Okay.
Und jetzt habe ich noch einen letzten morbiden Fakt für euch. Der war ja Fotograf, so Hobbyfotograf.
Ja.
Und in den 80ern war er auf Tour und war bei so einer Band so, ja, der inoffizielle Tourfotograf.
Ja.
Und das war die Band, die hieß Cutting Crew. Und der größte Hit von Cutting Crew ist das Lied I Just Died in Your Arms Tonight.
Ach, Wahnsinn.
Ja.
Echt? Das Lied ist ja cool.
Das Lied ist gut, ja. Aber dieser Fakt ist doch sehr morbid.
Zusammenhang. Ja.
Ja.
Bewusster Zusammenhang, oder was?
Wie bitte?
Nein, der hat ja nicht das Lied. Der kann doch nicht das Lied beeinflussen.
Nein, oder du meintest, der wäre ja Fotograf gewesen auf diesem Konzert.
Ja.
Ja, aber das ist jetzt ein Zufall.
Dass sie dann auch noch so ein Lied haben, was.
Ja.
Ja, natürlich ist das ein Zufall.
Aber oder hat er sich bewusst diese Band ausgesucht, weil er dieses Lied so anziehend fand oder was? Nein.
Das, mit diesen Gedanken
lässt du uns jetzt alleine.
Ja, genau.
Okay, alles klar. Aber okay, ist auch egal. Aber es ist krass, ist krass.
Das ist schon wirklich richtig krass.
Ja.
Das sind echt Abgründe.
Ja, deswegen heißt diese Folge auch Der Abgrund.
Ach ja, ja. Ja.
Dass der dann da die Klappe aufmacht und die Leiche dann da auf dieser Bahre rauszieht. Ja.
Wo, also ob der, ist der dann da so drauf gekrabbelt oder was? Und hat der, boah,
vielleicht hat er sie auch, vielleicht hat er die auch runtergelegt und auf den Boden gelegt oder was weiß ich wohin.
Und dann vor allem auch, und die sehen ja auch bestimmt auch immer nicht, weißt du, die sind ja jetzt nicht alle so schöne Tote, die dann da so hübsch liegen, sondern die sind ja auch wahrscheinlich, also je nachdem, wie die gestorben sind oder sowas, dann haben die doch bestimmt auch entstellte Gesichter oder sowas.
Überleg dir mal, eine 100-jährige Frau stirbt an Altersschwäche und nach 2 Tagen sieht die so aus wie eine Leiche, wie man sich das nur vorstellen kann.
Um Gottes Willen. Ja. Und dann klettert der da so drauf und hockt sich da so. Ja, das ist echt.
Und die sind,
das ist harter Tobak.
Die sind kalt und starr und hart.
Ey, was ist das für eine.
Und das hätte nie einer
rausgefunden. Was ist das für eine abartige Perversion? Aber
das hätte nie einer rausgefunden.
Glück.
Stimmt. Guck mal, also aber, ja, weil sich nie einer auch beschwert
ja.
hätte.
Ja. Aber auch, so. Wenn jemand tot ist und die Leichenstarre eingetreten ist, da kann man das, denjenigen noch entsprechend bewegen. Das reicht.
Ach dann, Gott.
Ja, und der hatte auf jeden Fall keine Angst, wenn der da durch diesen Flur gegangen ist. Der war gut gelaunt.
Sehr gut gelaunt.
Ja, der hatte Vorfreude.
Ja. Ey, das ist so krass, ey. Echt? Und sowas gibt's und sowas entwickelt sich. Sowas gibt's, Micha, und sowas entwickelt sich dann in der Pubertät oder was? Und dann stellt man plötzlich fest, ich stehe auf Leichen.
Genau. Genau das merkst du dann.
Dann wollte der ja eventuell diese beiden Frauen nur umbringen, um die später als Leichen mit den Sex zu haben.
Hat man natürlich nicht damals ermittelt, ja, aber möglich ist es, ne?
Das habe ich mich dann nämlich auch noch gefragt, genau, ob der das dann genau auch schon gemacht hat und die dann nachher, schon als sie dann tot waren, noch
vielleicht
vergewaltigt hat.
Ja. Tja.
Dann ist er noch mal mehr auf den Geschmack gekommen oder so, ne? Tja, also echt abgefahren, Wahnsinn.
Ja. Ja. Und überlegt mal, wie viele Leichenbestatter etc., die haben ja, die können ja mit einem Toten machen, was sie wollen.
Mhm.
Das muss ja jetzt nicht unbedingt sexuell
sein.
Achso,
du meinst
sexuell.
Die Dunkelziffer, die es dann vielleicht gibt.
Ja, das muss ja doch nicht mal sexuell sein. Aber die gucken sich die Leiche an.
Mhm.
Ja, wie sie wollen. Können die anfassen, wo sie wollen.
Ja, das stimmt.
Ja.
Mhm.
Du meinst, da gibt es ein paar schwarze Schafe
oder was? Man hat eigentlich Vertrauen, ne, was keiner macht. Irgendwie.
Ja, mit Sicherheit. Und ich sag mal, wenn du zu Nekrophilie neigst oder du bist es vollkommen. Ja, welcher Beruf wäre denn dann für dich besser, als Bestatter zu werden?
Das stimmt.
Ja.
Stimmt.
Also du meinst, da gibt es auch schwarze Schafe?
Doch, bestimmt. Also die gibt es ja überall. Das glaube ich schon auch. Aber bestimmt jetzt auch nicht alle. Also viele machen das ja bestimmt auch, weil sie echt das noch wichtig finden und sowas, ne, da so einen Dienst zu tun oder so.
Ist das denn?
Ist schon richtig. Der perfekte Job ja dann eigentlich, ne? So krass das dann wäre. Oh.
Ist das denn weit verbreitet? Kommt sowas öfter vor? Nekrophilie?
Also ich kenne keine Statistiken und ich glaube, es ist schon eine der ganz wenigen krankhaften Neigungen. Also das ist ja die extremste Form. Wie tief will man als Mensch noch sinken? Es geht nicht tiefer.
Hm.
Und das sind wirklich nicht viele, die so einen Wunsch haben. Obwohl es in den Medien und in der Kultur, ich sag mal, da gibt's es gibt Gedichte und Musik, Filme, Märchen, das findet sich immer wieder, dieses Thema.
Echt?
Ja.
Mhm, echt?
Ja.
Dann ist das ja schon irgendwie. Setzt man sich damit auseinander zumindest so, ne? Oder?
Ja, also von der Antike bis hin zur Moderne gibt es da
wieder. Echt? Das habe ich überhaupt nicht so wahrgenommen. Also was ich wusste, ist, dass es Leute gibt, die mit Tieren Sex haben.
Das ist ja was ganz anderes.
Ja, klar ist das was ganz anderes, aber es ist auch eine krankhafte Neigung, würde ich das mal nennen.
Ja, klar.
Ja.
Das ist eine Abnormität.
Ja.
Ja.
Pass auf, ich guck mal gerade bei Wikipedia.
Aber Nekrophilie?
Ja, dieser Typ bei uns da aus diesem Mörderfall bei der Anna, dem wurde das ja auch so ein bisschen nachgesagt, weil er die ja auch noch verständet hat nach dem Tod.
Ja.
Da hat dann auch mal einer gesagt, der hat doch da auch irgendwie so sexuelle Befriedigung noch rausgezogen, ne, obwohl sie da schon tot war und der hat dann noch die erniedrigt und so. Mhm. Tja.
Also hier steht, Nekrophilie ist ein Thema mit hoher Medienpräsenz. Während viele Bücher den nekrophilen Serienmörder zum Thema haben, wurde der Stoff in Filmen sowohl ernst als auch mit schwarzem Humor oder komödiantisch verarbeitet. Filme, die auf Literaturvorlagen beruhen, werden direkt mit bei der Literatur genannt. Und, Quatsch. Also, Werke von Charles Dickens, Edgar Allan Poe, Marquis de Sade, Oscar Wilde, Literatur, das russische Volksmärchen, die Leichenbraut, wurde von Tim Burton als Corpse Bride aufgenommen. H.P. Lovecraft hat das oft, die Hannibal-Bücher gehen stark in die Reihe. Ja.
Aber du hast recht.
Ja, okay. Alfred Hitchcock.
Das ist doch so ein bisschen Thema.
Hitchcock, ne? Vertigo aus dem Reich der Toten.
Aber du hast recht, Micha. Ja. Es ist wirklich so, wenn einer das macht, wie soll das rauskommen? Also die Dunkelziffer könnte hoch sein, ja, weil es einfach keiner total rausbekommt. Weil es gibt ja keinen, der das meldet. Wer soll sich da beschweren?
Ja.
Die Toten sind tot.
Ja.
Das stimmt. Und das fällt nie wieder auf. Wenn die ja, vor allem wenn es nach einer Obduktion passiert oder so, dann fällt das ja nie wieder auf. Das wird ja dann nicht nochmal untersucht, sondern dann werden die freigegeben, beerdigt, fertig.
Ja. Ja.
Nie wieder wird das untersucht. Stimmt. Oh Gott, Himmel. Hm. Wer weiß. Hm. Möchte man gar nicht wissen, ne? ob da jemand so sagt, ja, das ist genau die optimale Möglichkeit da noch.
Ja.
Genauso eben, stimmt, genauso wie die Bestatter. Die kriegen die ja auch dann nach einer Obduktion und sowas, dann gibt es ja auch nur noch das Begräbnis, ne? Oh nein, jetzt habe ich mal das.
Oh Mann.
Komisch, ne? Jetzt macht man sich da plötzlich Gedanken, was da.
Ja, da macht man sich plötzlich Gedanken und denkt sich so, tja, wenn ich mal sterben sollte, dann.
Stefan, wer soll dich denn anpacken, wenn du tot bist?
Wer weiß, was da draußen alles für Leute rumlaufen.
Aber es ist so traurig, ne? Ich sag mal, was müssen Frauen eigentlich noch alles durchmachen, dass die dann noch nicht mal im Tod ihre Ruhe haben vor männlichen Übergriffen, Sexualtätern? Es ist doch nicht auszuhalten. Ja. Wie wenig kann man sich als Mann im Griff haben?
Nee, aber du sagst wirklich, was müssen Frauen alles, selbst wenn sie schon tot sind?
Ja.
Selbst dann sind sie noch der Gefahr ausgesetzt, dass da irgend so ein Wahnsinniger kommt und sich auf die drauflegen will.
Das ist allerdings echt ein bisschen echt abgefuckt.
Das ist krass, ja.
Noch nicht mal da sind sie geschützt oder so, ne? Also, ja, also echt harter Tobak.
Wahnsinn. In England war das, ne?
In England. Ja. Das war's. Ich will es jetzt auch nicht mehr weiterziehen.
Nee.
Wir haben
das jetzt lang genug auch uns da drüber gekreist.
Vorgestellt.
Ja, und darüber geredet, okay. Ja.
Also, ja.
Ich denke immer an so Neonleuchten jetzt, die da irgendwie so flackern und so. Boah.
Ja, ja.
So weiße Neonleuchten auf weißem.
Und dann öffnet der da diese Schublade.
Boden oder so. Oh, schrecklich.
Schräg. Ach. Einfach nur schräg. Hör mal, du, die Katze hat die ganze Zeit miaut hier und uns geärgert.
Ja.
Und ist um uns rumgeschlichen.
Hast du manchmal gehört?
Aufmerksamkeit.
Hast du manchmal gehört?
Nee, okay. Habe ich gar nicht gehört. Überhaupt nicht. Nee.
Die hat permanent hier rumgekratzt, miaut und ist hier rumgelaufen.
Ja, der war richtig ätzend drauf.
Aufmerksamkeit.
Das war's mit Crime Stories.
Trotzdem danke fürs Teilen.
Okay, bis dann. Gute Nacht, ciao.
Dann. Ciao.
Zart und bitter.